ARD.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Sebastian Klussmann. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich habe kürzlich erst so Bilder aus, da war ich 4 oder 5, habe ich gesehen, dass ich auch so eine Klamotte schon damals getragen habe. Ich hoffe immer, dass ich nicht alles richtig beantworte, was sowieso fast nie passiert. Ich lerne jedes Mal irgendwas Interessantes.
Wird jetzt wahrscheinlich auch gleich passieren mit dem Freund der bunten Hemden, dem Jäger. Wie jeden Sonntagmittag neu hier in der ARD Audiothek. Interessante Gäste und ihre Lebensan- und Einsichten. Er singt nicht, man kann ihn aber getrost einen Popstar nennen. Ganz bestimmt. Er hantiert nicht mit einem Ball und ist trotzdem Rekordnationalspieler. Die Liste seiner Titel neben dem des Europameisters rattere ich nicht runter, sonst würde die Vorrede länger als das Gespräch werden. Er mag's bunt auf dem Hemd und Wrestling im Fernsehen. Er ist ein Besserwisser und trotzdem ein sympathischer Mensch. Das habe ich jetzt gerade schon gespürt. Der Besserwisser ist zu Gast Sebastian Klussmann, seit 11 Jahren Jäger bei Gefragt, Gejagt. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen was lernen können übers Lernen und übers Leben. Herzlich willkommen,
Sebastian Klussmann. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich mich auch. Ich bin auch ganz gespannt. Und ich hatte so einen kurzen Schreckmoment, kurz nach 10, habe ich gedacht, ist das eine Zumutung für den Mann?
Also ich bin tatsächlich Nachteule, ja. Also wenn ich es mir aussuchen kann, ohne Termine, dann bin ich durchaus bis 3 Uhr nachts wach und dann muss ich durchaus meine 7 Stunden auch bekommen. Aber nein, also so bin ich Profi genug. Ich habe ja genügend Termine, dass ich mich auch an einen normalen Termin auch halten kann.
Und was machen Sie bis 3 Uhr nachts?
Na, ich lese, ich schaue. Also YouTube beispielsweise hat so viele Lernquellen und natürlich auch zur Unterhaltung. Und ich gehe einfach meinen Interessen nach. Das ist so, also ich kann mich da, im Englischen sagt man Rabbit Hole, ich kann mich da irgendwie so durch reinfuchsen und habe dann Spaß an der Sache und höre erst auf. Also es ist wirklich schon so eine kleine Neurose oder Krankheit, dass ich dann wirklich immer auch im Bett einschlafe, entweder mit dem Buch oder mit dem Laptop oder mit dem Handy, wenn ich wirklich nicht mehr anders kann. Also wenn ich physisch an die Grenze gekommen bin, erst dann bin ich irgendwie auch zufrieden.
Ist es schon immer so, dass Sie so ein klingt nach einem großen Ehrgeiz und einem großen starken Willen zu sagen, wenn ich noch nicht umgefallen bin, geht noch was?
Nun, ich glaube, ich habe so eine Min-Max-Strategie. Ich erwarte mal sehr, sehr viel. Aber
von Ihnen selber?
Ja, ja. Aber ich habe immer versucht, möglichst kein, ich sag mal, Streber zu sein und nie diesem Image, also das mir natürlich auch mal angelastet worden ist, dem zu entsprechen. Das heißt, ich habe natürlich irgendwie schon viel gemacht, um dieses Wissen aufzunehmen, weil das kommt ja nicht von selbst, das wird nicht geschenkt. Aber ich habe das eigentlich nie so gemacht, dass ich auf irgendwas konkret hingearbeitet habe, also auf irgendein Quiz-Titel etc. So habe ich natürlich auch vermieden, gewisse Erwartungshaltung aufzubauen, sondern der Prozess musste mir Spaß machen. Also ich musste am Lernen selbst Freude empfinden. Dann ist es, ich glaube, rückblickend ist es auch die richtige Entscheidung und auch der richtige Weg, weil ich daran einfach Spaß habe selbst, eben die Aufnahme von Wissen und mich das beflügelt. Natürlich, ich würde das weniger als Ehrgeiz bezeichnen, ich wollte gewissen Zuschreibungen entsprechen, also die mich positiv beeinflusst haben in meinem Leben. Ich war ein sehr schüchternes Kind und das, was mir erstmals irgendwie im sozialen Raum eine gewisse Bestätigung und ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben hat, war die Zuschreibung desjenigen, der eben viel weiß. Ich hatte nicht die körperliche Stärke, ich war nicht per se von Anfang an der Beliebteste, ich war eben auch sehr zurückhaltend, bin ich auf die anderen Kinder zugegangen, hatte Angst vom Spielplatz. Und als ich da erstmals auffiel, als derjenige, der Hauptstädte kannte, Politiker kannte etc., etwas, unüblich vielleicht in dem Alter.
Was war das für ein Alter? So 6, 7, 10, 11?
Tatsächlich noch ein bisschen früher. Also ich habe mir Multiplizieren beispielsweise beigebracht, bevor ich in die Schule kam. Also das war etwas, ich hatte Spaß an Zahlen. Also für mich war, ich war total faul beim Lesen, also so, da musste ich etwas gezwungen werden. Also so das Wenigste, was mir ermöglichte, eben den Atlas lesen zu können, das habe ich gemacht.
Ja, aber keine Belletristik.
Genau, das kam erst etwas später mit Harry Potter, denn so im Alter von, ich glaube, 9 oder 10. Also da war ich wirklich ja so ein Spätzünder, was Literatur betrifft. Aber Mathematik hat mir die Welt erschlossen, also alles irgendwie zu ordnen. Was ist größer, was war vorher, was kam später, all das, was ich irgendwie so in Zahlen fassen konnte. Und das, was ich geografisch fassen konnte. Also ja, Mathe und Geografie waren so meine ersten, neben auch Sport. Also
aber große, schon so ganz zeitig.
Ich Grundschule weiß ich noch, dass ich dann viele auch mal nerven konnte, indem ich halt die ganzen Hauptstädte abgefragt habe oder so. Ich weiß es jetzt auch noch im schönen Italienurlaub, dass ich beim Essen dann immer gefragt habe, was ist die Hauptstadt von? Was ist die Hauptstadt von? So, also das klingt jetzt ein bisschen wie
Mutti und Omi und so.
Ja, genau, ja, okay. Genau.
Und die haben die Augen gedreht, okay.
Ja, so, glaube ich, irgendwann so nach der 10. Frage. Mhm. Zumal ich ja dann in dem Fall auch die Antworten wusste und war dann wahrscheinlich der kleine Besserwisser, der irgendwie das mal zeigen wollte. Aber ich glaube, ich habe es geschafft, zumindest das Besserwisserische meist immer etwas charmant darzustellen oder nicht so zu nutzen, um die Leute wirklich zu sehr zu nerven. Ja, das ist auch ganz.
Was.
Ja, stimmt. Das merke ich immer mehr, dass das etwas ist, was, wenn Menschen eben auf Unwissen stoßen, das unangenehm ist. Und ich muss sagen, ich empfinde es halt immer als Chance. Aha, hier habe ich eine Lücke, die ich schließen kann. Ja, das ist natürlich auch eine Einstellungsfrage.
Ja, und dann liegen sie bis nachts um 3 irgendwie auf dem Sofa und suchen rum oder gucken rum.
Ja.
Und sie sind dann immer auch beim Lernen. Ihr Alltag besteht aus aufgestellten Antennen und dem Bewusstsein, das will ich noch wissen, das will ich wissen, das will ich wissen. Lass mich so viel aufnehmen, wie es geht.
Im idealen Fall, wobei allerdings jeder Geist, jeder Kopf braucht irgendwie auch Pausen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in ein Museum gehe, dann möchte ich irgendwie jedes Gemälde sehen und irgendwie jeden Text dazu lesen. Aber ich merke, nach 2 Stunden habe ich einfach keine Kraft mehr. Da vergesse ich schon wieder, was ich am Anfang gelesen habe. Ja. Also muss ich dann Pausen einbauen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter.
Und bei großen Museen kann man das doch nie schaffen.
Wie bitte?
Bei großen Museen kann man
das
doch
nie schaffen.
Ja,
da muss man halt mehrmals hin.
Ne? Ja, muss man also mehrmals hin, ja, okay.
Das weiß jeder, der mal im Louvre war.
Ja, oder ja. Genau, das war jetzt gerade meine Erinnerung.
Das ist klar. Aber ansonsten, natürlich besteht mein Tag nicht nur aus Lernen. Ne? Also es gibt ja auch andere Dinge, die einfach Freude machen. Aber natürlich kann ich irgendwie Dinge rausfiltern, glaube ich, besser. Ich bin sehr effizient darin, quasi meine Umwelt so zu filtern, dass ich möglichst viel rausnehme. Sei es eben... Das ist ja mein Standardbeispiel, in dem ich schaue, nach wem oder nach was die Straße benannt worden ist. Also gucke ich danach. Also ich lese ständig irgendwie meine Umwelt. Sind das auch Plakate mit irgendwelchen Musikern, die auftreten? Nun findet sehr, sehr viel in Berlin statt. Das ist gut. Mhm. Ständig sehe ich irgendjemand auf dem Plakat, guck nach. Oder wenn ich beispielsweise Menschen glauben ja immer, dass ich irgendwelche Listen auswendig lerne. Das mache ich nicht. Aber zum Beispiel vorgestern bin ich auf die Liste vom Billboard Magazine der 50 besten Latin Songs der 2000er, also ab 2000. Also habe ich angefangen, mir die einfach mal anzuhören. Alle einige kannte ich natürlich schon und stoße da wiederum, also für mich hat Lernen viel mit Erleben zu tun. Also ich möchte die Musik hören, ich möchte dabei etwas empfinden und ich möchte dann so viel Spaß haben, dass ich sage, da höre ich mir mehr von.
Ist das eine Strategie zum Speichern dann auch? Weil das, was Sie beschreiben, machen wahrscheinlich ganz viele Menschen, nicht so professionell, wie Sie das tun und wahrscheinlich auch nicht so inspiriert, wie Sie das tun, aber ich laufe an einem Straßenschild vorbei, frage mich, wer war dieser Mensch, gucke danach, wenn ich Zeit habe, und vergesse es nach 10 Minuten wieder oder nach 2 Tagen.
Ich bin überrascht, wie viele Menschen das nicht machen. Also immer wieder, ich hatte ja so Vorträge über Lernen.
Ja.
Und das ist so einer meiner Klassiker, dass ich eben aufzeige, okay, drumherum befinden sich Straße vom Auftrag, also vom Auftrittsort und all die Menschen, die dorthin kommen zum Auftritt, haben anscheinend vorher nicht geguckt, nach wem ist diese Straße benannt. Jetzt verrate ich so ein bisschen so einen meiner ein Standardwitz, aber gut.
Einer der Gags, ja, wenn Sie auf der Bühne stehen.
Ich bin wirklich, sagen wir mal, ein Edutainment-Comedian, der dann mit all so aber auch praktischen Beispielen die Leute unterhält. Und danach gehen sie raus und gucken, okay, wer ist denn die Person, nach der die Straße hier benannt worden ist? Also viele machen das anscheinend nicht. Das, was ich gar nicht mal per se bewusst gemacht habe, um zu sagen, okay, ich werde jetzt besser im Quizzen oder ich lerne jetzt mehr, sondern ich habe das einfach aus Grundneugier gemacht. Das ist einfach so ein Habit, ne? Etwas, was ich internalisiert habe, etwas, was ganz für mich ganz, ganz normal ist, zu laufen und dem nachzugehen. Weil ich aber auch ich habe eine gewisse Unzufriedenheit, wenn ich etwas nicht beantworten kann oder und
eine gewisse einordnen Unruhe kann. Auch.
Ja. Und dann möchte ich eben nachgucken und diese Neugier befriedigen, indem ich eben für mich das beantworte. Und dann habe ich eben für all diejenigen, die in Zukunft mal nachfragen, eben die Antwort auch schon parat. Eben das, was mich als Kind geprägt hat, eben erstmals dieses Selbstbewusstsein zu erhalten, weil ich das Kind war, was eben viel wusste. Hm. Und so war es ein Aufschaukelungskreis.
Hm. Und war das so eine Strategie, um in der Gruppe was zu gelten?
Gewiss, gewiss. Hm. Also Anerkennungsstreben ist etwas, was sicherlich mir sehr viel, oder was mich auszeichnet. Ich glaube, jeder, der irgendwo erfolgreich sein möchte, insbesondere Sportler, die streben nach Anerkennung. Mhm. Ja, also deshalb setzt man sich dem Wettbewerb aus. Und das sehe ich auch bei vielen meiner Kollegen und bei vielen anderen Sportlern, die ich kennenlerne, weil sie Erwartungen an sich selbst haben, aber weil sie natürlich auch die Erwartungen von ihrer Umgebung spüren. Mhm. Und das dann unbedingt auch zeigen, weil das Teil ihrer Identität ist. Mhm. Also wir machen ganz viel, weil wir glauben, okay, die Person sind wir. Und dann verstärken sich gewisse Stärken, die man hat, gewisse Grundvoraussetzungen.
Jetzt sind so viele Stichworte schon gefallen. Ich fange jetzt mal hinten an und Sie haben gesagt, die Person und Sie glauben das. Was meinen Sie, wie weit die Person, die sich die Menschen, die oft gefragt, gejagt gucken, der Besserwisser Sebastian Klussmann, wie weit ist der von Sebastian Klussmann, der hier sitzt, entfernt?
Das ist eine hochspannende Frage. Ich treffe ja ständig auf Fans und das ist für mich mit das Spannendste, wie die mich dann, wenn ich live vor Ort bin, wahrnehmen und ob das eben anders ist als die Person, die sie sehr oft im eigenen Wohnzimmer schon hatten. Also ich finde es spannend, dass viele Menschen, die ich nicht kenne, die mich aber kennen, eine Nähe empfinden. Und das ist eine große Chance. Also ich bin für die Klussi.
Und Klussi, also nicht der Besserwisser.
Für viele bin ich nicht der Herr Klussmann, der Besserwisser, sondern ich bin der Klussi. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass ich mal mit Anfang, Mitte 20 angefangen habe, aber ich glaube, es liegt möglicherweise, oder ich hoffe auch an einer gewissen lockeren Art, die ich dort mitbringe. Vielleicht ein bisschen auch.
Und Klussmann ist einfach so lang. Sebastian Klussmann.
Ja, ist richtig. Ist wirklich ein langer Name. Irgendwann habe ich dann meine Unterschrift auch mal geändert, dass ich nur noch S-Punkt mache. Früher, ganz früher, als ich anfing, habe ich immer Sebastian Klussmann ausgeschrieben. Dachte ich, nee, S-Punkt. Also zunächst einmal auf diesem Jägersitz, da bin ich ich. Also ich habe keine Rolle, die mir vorgeschrieben worden ist. Natürlich ist es aber so, dass es etwas mit einem macht, wenn A, die Erwartungshaltung da ist, die Person ist jetzt in der Rolle, alles wissen zu müssen oder von der ich erwarte, dass sie alles weiß. Und dann ist natürlich das Studio auch noch so aufgebaut, ich gucke herab.
Na klar. Es ist natürlich Inszenierung, ist Show, es ist Fernsehen, soll ja auch Unterhaltung
immer
sein.
Zu dieser martialischen Musik dort raus und das ist etwas.
Und wirken ja auch immer so ein bisschen aufgeplustert, so mit der Gang, diese Musik.
Ja. Ich wurde auch oft gefragt, ob ich diesen Gang geübt habe oder so. Natürlich nicht, aber das macht was mit einem, wenn man halt zu so einer Musik rausschreitet. Aber
zwingt wahrscheinlich auch einfach dazu.
Laufen alle sehr unterschiedlich. Ich habe am ehesten so diesen, was hat man gesagt, John Wayne Gang, und der Cowboy, der breitbeinig raus.
Dort Superhero.
So. Aber ja, das ich weiß nicht, wie das kam, ob das von Anfang an so war. Ich weiß, dass ich über die Jahre mir aber eine breite Brust und ein breites Kreuz erarbeiten musste. Also ich hatte am Anfang eine gewisse Aufregung, die hat mich auch blockiert, weil ich die Erwartungen an mich hatte, unbedingt hier zeigen zu müssen, was ich weiß.
Ja, logisch.
Jetzt bin ich wesentlich entspannter, nicht nur, weil es oftmals auch mal schiefgegangen ist, sondern weil ich im Quizsport alles Mögliche schon erreicht habe und weil ich jetzt auch meine Rolle anders definiere, nämlich zumindest 50% Unterhaltung. Also ich bin dort in dieser Unterhaltungsnische, die mir gegeben worden ist, wirklich aufgeblüht als jemand, der Spaß an Unterhaltung hat und von sich das erwartet, dass er die Menschen unterhält.
Und gehört dazu, entschuldigen Sie, dass ich hier einhake, es ist schön, Ihnen zuzuhören, Sie spicken Ihre Sätze aber mit lauter Stichworten, die dann bei mir noch was machen, wo ich denke, die darf ich dann nicht vergessen. Deshalb hake ich jetzt dazwischen. Gehört zu diesem Unterhaltungsanspruch dann auch dazu, mal zu verlieren?
Nein. Also ich möchte jedes Mal gewinnen. Das ist klar. Ich kann da nicht rausgehen. Und selbst dann, wenn Gewinnen wehtut, nämlich bei den Samstagabendsendungen mit den Prominenten, weil die spielen ja für den guten Zweck.
Ja.
Das heißt, das möglicherweise gewonnene Geld kann ans Kinderhospiz gehen. Und wenn ich gewinne, geht das eben nicht dorthin. Und das ist eine harte Aufgabe und da muss man es einfach ausblenden, weil unsere Zuschauer erwarten, dass wir alles geben. Und ich erwarte eben auch, dass die Prominenten dort alles geben. Das machen viele, einige nicht, da ärgere ich mich dann besonders immer drüber. Aber ich möchte natürlich, insofern bin ich Sportler, dann wäre ich falsch auf dieser Stelle. Das erwartet auch jeder in der Produktion, dass wir da alles geben. Und das ist selbstverständlich. Und es ist auch nicht so, dass wenn mal ein sympathischer Kandidat und Kandidatin da ist, man sagt, ja, jetzt muss ich mich nicht so anstrengen. Nee, ganz und gar nicht. Nee, da ist der sportliche Ehrgeiz einfach groß genug. Ich glaube allerdings, es gibt eine gewisse Diskrepanz, zur ursprünglichen Frage nochmal zurückzukommen.
Ja.
Zwischen dem Jäger Sebastian Klussmann und der Nichtjäger Sebastian Klussmann. Einfach natürlicherweise, weil jeder, der in den Medien ist, und ich glaube, wir insbesondere, sind Projektionsflächen. Diese Projektionsfläche, die ich vielleicht jetzt hier auch mitbedient habe, indem ich sage, okay, ich bin, was stimmt, manchmal bis 3 Uhr nachts im Bett oder auf der Couch und lese und lerne oder so, das ist natürlich nicht jeden Tag der Fall und ich bin auch mit Freunden unterwegs und lass mich zulaufen und versack auch mal in der Bar und das ist, gehe ins Gym und sonst was. All das gehört dazu, was nicht auf Lernen ausgerichtet ist. Zumal man dazu auch sagen muss, wir haben ja keinen Profisport als solch, also wo es viel mehr Druck gibt eben auf die Profisportler, die mit ihrem Sport-PSI ihr Geld verdienen. Also ich habe das große Glück, das eben im Fernsehen schon lange machen zu dürfen. Mhm. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt 5% weniger weiß, könnte ich diesen Job immer noch ausfüllen. Ja? Mhm. Dann würde ich vielleicht eine Sendung oder zwei pro Staffel weniger gewinnen. Das wäre ärgerlich, aber ich würde dem Job immer noch gerecht werden. Mhm. Und wenn ich nun...
Aber Hintergrund ist natürlich auch, sind Ihre vielen Titel, die Sie haben.
Ja.
In der Sendung, klar, aber wenn Sie nicht der Europameister, der deutsche Meister wären, der Rekordnationalspieler und, wären Sie nicht da?
Auf dem Jägersitz schon. Weil ich bin 2012 gecastet worden.
Da waren Sie noch
damals,
nicht.
Ja. Nein, also das muss erstmal aufgebaut werden. Ich habe ja den Deutschen Quizverein 2011 gegründet.
Ja, waren Sie ganz jung und...
Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob damals war ich Berliner Meister geworden, der erste, 2011. Das war die erste Veranstaltung, die wir vom Deutschen Quizverein organisiert haben. Damals waren wir 20 Mitglieder. Das war schon ein enormes Wachstum.
Deutschlandweit?
Ja, deutschlandweit. Wir sind mit 8 gestartet. 2011, unweit von hier.
In Sebastian and Friends sozusagen.
So war es ungefähr. Die erste Berliner Meisterschaft, da nahmen 6 Personen teil. Von diesen 6 war ich mit 5 befreundet. Ja, und
ich möchte sind nicht, Sie jetzt?
Ich habe,
wie bitte? Wie viel sind Sie jetzt?
Wie viel davon noch meine Freunde sind? Bei den Meisterschaften, also bei den Berliner Meisterschaften waren es zuletzt, ich glaube so 70, 80, und bei den deutschen Meisterschaften sind es weit über 400. Also wir haben jetzt über 1300 Mitglieder. Wir sind an 50 Orten in Deutschland aktiv. Also jeder, der hier zuhört, kann gerne mitmachen. Es ist ein Mitmachsport, es ist ein Breitensport. Und das war, ich glaube, das ist mit mein größtes Verdienst und meine größte Leistung, einen nachhaltigen, wachsenden Verein aufzubauen, beziehungsweise Protoverband, der Quiznert Sport hier etabliert hat. Mhm. Ja, es gibt ja Millionen von Menschen, die quizzen, sei es auf einer App, die zuschauen. Ja.
Die zuschauen und
Rätseln. Genau. Und für all diejenigen haben wir eine Anlaufstelle geschaffen, dass die sich beweisen können, dass sie sich messen können und dass die vor allem aber auch dem Hobby noch stärker nachgehen können, nämlich Quizzen. Ich meine, die Wettbewerbskomponente ist das eine. Das andere, weshalb ich gerne quizze, ist, es ist so komprimiertes Wissen. Ich kann mich selbst testen, aber gleichzeitig, und ich hoffe immer, dass ich nicht alles richtig beantworte, was sowieso fast nie passiert, ich lerne jedes Mal irgendwas Interessantes. Also meine Hoffnung an all die Autorinnen und Autoren ist, dass dass ich jedes Mal etwas dazu lerne. Also im Prinzip habe ich mir eine riesige Lerngruppe geschaffen mit diesem Deutschen Quizverein. Also die ständig auf der Suche sind nach interessanten Informationen und diese aufbereiten in einer spielerischen Art und Weise, nämlich in der Quizform. Und dabei lernt man eben, und nochmal zur Einordnung bei einer deutschen Meisterschaft, das muss man mal hochrechnen, da kommen die Besten so auf 70% der richtigen Antworten. Also 70% der Fragen
werden richtig beantwortet. Und da ist es ja nicht mit ABC, also nicht...
Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung.
Ja.
Es sind offene Fragen.
Offene Fragen, also, und dann müssen Sie eine Antwort finden und nicht raten zwischen 4.
Exakt, das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Und bei der Weltmeisterschaft, da bin ich kürzlich wieder bester Deutscher geworden. Und da habe ich, ja, ich glaube, 48% der Fragen erst richtig beantwortet.
Ja. Und kratzt Sie das, 48? Das ist ja so in der Schule.
Nein.
Eine solide 4.
Also zunächst einmal der Vergleich ist immer relativ. Das heißt, ich vergleiche mich zu den anderen, also in dem Fall den anderen deutschen Quizern oder international. Mhm. Das heißt, entscheidend ist ja immer, okay, wo lande ich im Ranking? Beziehungsweise für mich eben ist die große Frage, wie viel der Fragen beantworte ich richtig, die ich potenziell hätte richtig beantworten können. Das heißt, welche der Fragen wusste ich mal, konnte ich mal beantworten, konnte ich aber nicht hervorrufen. Weil die sowieso wissen, dass ich nie hatte, das kann ich logischerweise nicht beantworten. Natürlich kann ich mich denn ransetzen und sagen, wie komme ich an dieses Wissen? Entscheidend ist aber das Gefühl, das ich habe bei der Auflösung oder bei der Frage. Sage ich dann, wow, das ist aber spannend. Toll, ich freue mich, das jetzt gelernt zu haben und nutze ich das, um vielleicht diese Lücke zu stopfen auf ganz natürliche Art und Weise, weil ich dieses Musikgenre noch nicht kenne, nachdem gefragt worden ist. Und dann höre ich es mir an. Nicht, weil ich sage, das könnte hier nächstes Jahr wieder rankommen beim Quiz. Das hat nichts damit zu tun, sondern ich lerne viel organischer und auch viel holistischer und eben nicht mit irgendwelchen Lernordnern oder Lernlisten oder so etwas, sondern auch immer mit dem Anspruch, dass das Wissen mir mehr gibt als die Beantwortung einer Quizfrage. Quizzen ist toll, aber erst kommt das Wissen, dann kommt das Quizzen und ich möchte mit dem Wissen, was ich habe, Fragen beantworten, auch größere Fragen, die man möglicherweise nicht in einem Quiz abfragen kann, wo eine gewisse Ambiguität herrscht, wo man sich argumentativ nähern muss. Und für all das bietet halt Faktenwissen eine Grundlage.
Mhm. Also, da sind wir in diesem Grenzbereich Wissen, Bildung. Ja. Das ist ja nicht das Gleiche, aber Bildung setzt Wissen voraus.
Richtig, absolut. Und da bin ich anscheinend anderer Meinung als Elke Heidenreich. Ich kann an dieser Stelle es mal ansprechen.
Ein legendärer Auftritt ist schon länger her, ne?
Ich glaube, das war letztes Jahr. So lange ist es
noch nicht her. So
bei
3
nach 9. Ich war da gerade zur Promotion.
Eine vergrätzte alte weiße Frau.
Das haben Sie jetzt gesagt.
Das habe ich jetzt so gesagt, weil für mich ist das einfach großartig, weil man sagt immer, der alte weiße Mann, aber der kann auch eine Frau sein.
Genau so ist es. Und ich muss sagen, hier gab es vielleicht eine unterschiedliche, also Sie sagen das jetzt so laut heraus, aber ich glaube, die Bewertung dieses Auftritts, zumindest in den Internetforen, entspricht das dem, aber es hätte einen anderen Aufschrei gegeben, wenn das jetzt Ulrich Wickert gewesen wäre, der gegen eine junge Autorin etwas gesagt hätte dort.
Ja, also ganz sicher. Das ist eine interessante Perspektive. Ja.
Und also vielleicht nur zur Einung, wer es nicht gesehen hat, ich war bei 3 nach 9, einer ganz tollen Talkshow, war schon einige Male. Und Elke Heidenreich saß neben mir. Ich war dort zur Promotion meines Buchs, Fast alles, was Sie wissen müssen. Da habe ich also mal zusammengestellt, was ich glaube, was wissenswert ist und was man wissen sollte heutzutage in verschiedenen Wissensbereichen, angelehnt eben an tatsächlich die Struktur des Deutschen Quizvereins. Da habe ich damals vor 10 Jahren 10 Wissensgebiete festgelegt, also zum Beispiel Geschichte, Politik, Wirtschaft, also offensichtlichere.
Schubladen,
genau.
Zur
Ordnung, zum Sortieren, aber genauso Sport und Spiele, Film und Fernsehen, das sind genauso wissenswerte Kategorien und die gar nicht dem nachstehen müssen. Ja? Also wenn man sagt, es gibt ja mal so eine, finde ich, also eine Überbewertung von den klassischen Wissenskategorien aller Geschichte und Geografie. Und da lässt man dann Popkultur mal weg, obwohl das meines Erachtens genauso wichtig ist. Und man sollte auch Dieter Bohlen kennen, nicht nur Beethoven und Bach. Also wenn es darum geht, was ist Allgemeinbildung? Ja. Und ohne dass Elke Heidenreich das Buch gelesen hat oder es lesen wollte und ohne dass sie mich kannte, sie hat anscheinend nie gefragt, gejagt, gesehen.
Und muss man ja auch nicht.
Muss man nicht,
nein. Es tun ja außerdem ich hab Millionen Menschen.
Genau. Also ich bin natürlich froh um jeden, der jetzt reinschaltet und sagt, was ist denn das? Weil wir uns jedes Jahr auch nochmal über einen
Quotenrekord. Es läuft die aktuelle Staffel, 18 Uhr, jeden Tag, Montag bis Freitag.
Exakt.
Richtig viel. Und gerade als Sie ins Studio kamen, lief die Wiederholung.
Das ist richtig, ja. Auch. Und tatsächlich mit mir als Jäger. Das ist schon leicht surreal gewesen. Und ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich so eine Momente habe. Ja, und wir freuen uns tatsächlich, Lede ist ja auch immer über einen neuen Quotenrekord, absoluter Wahnsinn. Und jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Fernsehen, weiß, dass das nun, mögen Menschen an Wer wird Millionär glauben, aber es sind die absoluten Ausnahmen, Sendungen, die so lange so erfolgreich laufen. Also ich empfinde eine große Dankbarkeit.
Nun, zumal 18 Uhr.
18 Uhr, ja.
Das ist so schon auch eine schwierige Zeit.
Ja, tatsächlich galt es immer. Ich weiß, dass...
Die Todeszone.
Richtig, Sie sagen es. Das war auch damals, ich glaube, per SMS. Unser Moderator Alexander Bommes hat eine SMS bekommen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber so viel Glück in der Todeszone. Weil da hat halt niemand überlebt. Kein Thomas Gottschalk mit seinem Talkformat. Andere, ich glaube, Quiz wurde auch mal ausprobiert, ein paar Jahre zuvor.
Ja.
Und mit einem gar nicht mal so einem schlechten, ich glaube, Florian Weber mit dem Duell, und das war gar nicht so schlecht, haben sie lange probiert, funktionierte leider nicht. Ich sage jetzt rückblickend, naja gut, vielleicht nicht schlecht für uns, aber wir konnten das dann halt zusammen mit Jörg Pilawa, mit Quiz-Duell live damals und Kai Pflaum und wer weiß denn sowas, eben den Sendeplatz wiederbeleben. Und der läuft grandios. Nun, Elke Heidenreich hatte die Sendung anscheinend noch nie gesehen, wusste also auch nicht, wer ich bin, aber meinte jetzt unbedingt sofort, mich scharf anzugreifen. Also im Sinne von, ja, das sei ja ein Riesenunterschied, Bildung und dieses blöde Faktenwissen quasi, und hat dann erstmal so ein quasi Proseminar Kunstgeschichtsvortrag gehalten über Michelangelo und Pietà und hatte einen kleinen 2-Minuten-Monolog und sagt dann, ja, empfinden Sie überhaupt etwas dabei?
Ja, das ist eine böse Unterstellung.
Absolut. Ja. Also das Typ, ich meine, ich muss sagen, ich kannte natürlich schon diese Unterstellung, gerade immer aus dem oftmals akademischen Elfenbeinturm, aber auch von anderen, ich sag mal, Kulturpropheten, Kanzelprediger nenne ich sie immer mal, die glauben, dass wenn sie auf ein Kunstwerk schauen oder es lesen, dann wirklich den Geist davon zu empfinden und so. Und das
kann ja sein.
Kann sein. Ja. Und wenn sie es toll erklären, finde ich es auch, ist es für mich auch bereichernd. Nur das Absurde war ja, dass sie ja dann auch mit Informationen kam, um das Ganze einzuordnen, nämlich zeitlicher Natur und so weiter. Also im Prinzip hat sie sich selbst widersprochen. Und ich war natürlich ein bisschen überrumpelt, weil wenn man diese Talkshows nicht so kennt, die halt immer um Freitagsabend in den dritten laufen, dann weiß man, das ist mittlerweile sehr harmonisch. Es mag vielleicht vor 30 Jahren noch anders gewesen sein, aber es ist im Prinzip harmonisch. Viele stellen irgendwas vor. Ich muss sagen, meistens war ich da ohne irgendein Buch. Jetzt war ich irgendwie erstmals mit was dabei, was ich irgendwie besprechen wollte. Und sie kommt halt mit so einem Wahnsinnsangriff. Und ich wusste erst nicht, was mache ich jetzt hier? Es ist nicht die Bühne hierfür, aber naja, dann habe ich das erstmal richtig eingeordnet, dass ich nun wirklich nicht zu denjenigen gehöre, die irgendwas auswendig lernen. Und das ist das richtig gestellt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir noch so anschließend, ich meine, dafür hat ja die ARD alle Möglichkeiten in der Audiothek, noch ein Gespräch darüber führen. Was ist denn überhaupt Bildung? Und was ist der Unterschied vielleicht zu Faktenwissen? Wie hängt das zusammen? Mhm. Und ganz offensichtlich ist ja, dass ich Bildung erst erreiche, wenn ich auch ein gewisses faktisches Fundament habe. Also ich muss doch wissen, wann Goethe gelebt hat. Es hilft mir doch auch zu wissen, dass er aus Frankfurt kam, wo er studiert hat. All das ist doch etwas, was etwas einordnet.
Und das zeitliche Umfeld zu kennen, auch das politische Umfeld zu kennen, in dem er agiert hat, das ist ja, um zu verstehen, warum hat er das geschrieben?
Ja, weil jegliche Einordnung funktioniert ja auch nur mit Vergleichen.
Ja.
Ja, und daher finde ich das so enorm kurzsichtig. Mir ist denn ein paar Monate später auf der Buchmesse in Frankfurt ist mir ein Buch Manfred Lütz in die Hände gefallen. Irgendwie, ich komme nicht mehr ganz auf den Titel, aber auf jeden Fall klang es psychologisch-philosophisch. Im Prinzip ist es nur eine Kulturgeschichte Roms. Wunderbar geschrieben mit einem Geleitwort von Elke Heidenreich. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, Wahnsinn, so voll von faktischen Informationen. Ja? Ich frage mich, was hat ihr da gefallen? Ja, weil es wirklich voll geschrieben, ich dachte, das ist so toll. Also einerseits, manchmal dachte ich, kann ich eine schöne Quizfrage draus bauen. Das heißt, war ich einfach nur erfreut, dass ich etwas Neues gelernt habe, obwohl ich schon ein paar Mal in Rom war. Und auch in dem Gebäude und in der Kirche, und dachte, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Natürlich hat Manfred Lütz Dinge eingeordnet. Das hilft ja, das gehört ja dazu, aber dieses Einordnen kann ich ja nur durch den Vergleich und die faktische, hoffentlich korrekte Grundlage. Also insofern war es ein bisschen schade.
Aber es sitzt offenbar noch. Ich habe es als eher unterhaltsam empfunden, weil ich gedacht habe, oh nein, Frau Heidenreich, also Moment, warum muss dieser Auftritt so sein? Was ist das?
Mir war sofort klar, dass es natürlich eine unterhaltsame Komponente hat, und ich habe mich, ich möchte sagen, ein bisschen nicht gefreut habe ich mich nicht, weil es eben nicht unbedingt der Ort war und weil ich schon befürchtet habe, daran kann man nicht anknüpfen. Ich hätte gern daran angeknüpft, eben mit einem Gespräch darüber. Und ich musste mich auch zurückhalten, also A, nicht ich sag mal so, in der gleichen Aggressivität aufzutreten, weil das mag vielleicht dann bei einem 1,87 Meter großen Mann anders wirken. Ja, das muss man ja alles mitbedenken. Und dann war mir auch klar, okay, da wird vermutlich niemand den Ball aufgreifen. Aber ich kann jetzt nicht in diesem Format jetzt irgendwie die 15 Minuten, die irgendwie ja immer zustehen, ja, daraus ein Zwiegespräch machen. Ne? Mhm. Und insofern habe ich mich ein bisschen geärgert. Nee, aber ich finde, das ist eine gute Illustration dessen, womit in Anführungszeichen ich oft mal zu kämpfen habe, nämlich mit hier auch wieder Projektionsfläche anderer Natur. Es gibt viele Zuschauer, die idealisieren mich. Oh, der weiß ja alles.
Der weiß alles.
Das ist absurd. Also das ist tatsächlich absurd, weil die gleichen Zuschauer haben mich halt auch schon beim Verlieren sehen und beim Beantworten vermeintlich einfacher Fragen, Falschbeantwortung von vermeintlich einfachen Fragen. Und trotzdem besteht diese Vorstellung, wenn der zu Webinar geht, dann wird er auf jeden Fall eine Million gewinnen und all das, was insofern natürlich Quatsch ist. Und das ist sowas, was halt ganz stark auch bis in mein Privatleben halt hinein Wirkung entfaltet. Wenn ich auf Menschen treffe, dann sind die leider oftmals erstmal so ein bisschen, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann denkt er, ich sei blöd oder sowas. Überhaupt nicht. Ich habe einige meiner besten Freunde würden beim Quiz miserabel abschneiden, ja. Aber die sind so smart. Ja, ich habe einer meiner besten Kumpels, der beschäftigt mich mit künstlicher Intelligenz. Ich habe schon so viel von dem gelernt. Er hat sich Coding selbst beigebracht und ich habe gesagt, ich überlege dieses Jahr nach Uganda zu fahren. Letztes Jahr war ich in Westafrika und ist Afrika, ne? Aber ich weiß nicht so genau wo. Also das ist so, für jeden Quizzer ist total klar, dass es Ostafrika ist. Jeder weiß sofort und kann irgendwie Sachen dazu erzählen. Aber wenn man sich dafür nicht interessiert, dann bleibt das auch nicht im Kopf hängen. Und dann hat das erstmal sagt das nichts über Intelligenz aus. Ja. Also insofern, und ich gehöre gewiss nicht zu den Personen, die auf jemanden herabblicken, wenn sie irgendwas nicht wissen.
Und die Wahrheit ist doch, man kann sowieso nicht alles wissen.
Das klingt klar.
Und die eigentliche Wahrheit ist, man kann das allermeiste nicht wissen.
So ist
das, was wir wissen, selbst das, was Sie wissen und was Ihre Kumpels wissen, Ihre Quizzer-Kumpels und Kumpelinen, ist ein Bruchteil dessen, was man wissen könnte.
So ist es. Und es entsteht ja immer mehr relevantes Wissen, auch weil die Welt fragmentiert. Das ist so eine Sache, mit der ich mich sehr beschäftige, also Fragmentierung unserer Lebenswelten, weil wir auf immer mehr unterschiedlichen Kanälen unsere Informationen bekommen, wo unterschiedliche Dinge relevant sind. Aber ich gehe ja zum Beispiel einen Tag mit erstmal einer Unwissenheitsvermutung mir gegenüber. Also ich schaue nicht auf Dinge und sage, boah, ich weiß da am meisten, sondern das Gegenteil ist eher der Fall. Ich habe jedes Mal das Gefühl, verdammt, ich weiß nicht genug. Das macht mich natürlich das besser.
Das treibt sie an.
Das treibt mich an. Aber so ist es halt auch, wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, dann ist es natürlich so, dass ich, wenn wir argumentieren, ich möchte A, faktisch alle Argumente, ich möchte natürlich auch irgendwie eine Logik dahinter, aber ich habe nie das Gefühl, jetzt bin ich derjenige im Raum, der am besten Bescheid weiß. Ja? Mhm. Und das möchte ich dann in einem fairen Gespräch ermitteln, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich habe gewiss nicht die Hybris, die Arroganz zu sagen, zumal ich ehrlich gesagt kaum etwas mehr hasse als Arroganz. Also Menschen, die sich auf irgendwas was einbilden. Also
dann war die Erfindung des Titels Besserwisser jetzt nicht ihrer. Das ist ja schon so einer, ist jetzt nicht zwingend sympathisch.
Ja, ich leide noch heute drunter.
Sie wirken auch noch nicht wie der Besserwisser.
Wirklich so?
Nein, überhaupt nicht.
Ach so, danke.
Nein, ja, überhaupt gut, nicht. Gehört.
Nein, ich würde sagen, ich habe einen lieben Kollegen, der eher dem entspricht. Aber
wir nennen jetzt keine Namen.
Aber, mir
auch das ist Inszenierung. Geschätzter. Auch diese Spitznamen sind Inszenierung,
ja, natürlich
wie die bunten Hemden Inszenierung sind.
Aber natürlich sollte da auch ein Stück Wahrheit oder etwas, wo sich Zuschauer auch wiederfinden. Es ist so, dass ich damals 2012 das Casting gemacht habe und wir waren dann in der Küche des Produktionsbüros und ich sag mal immer mein Entdecker, Ernst-Peter Henking, der hatte so die Idee oder hatte gebrainstormt, was machen
wir
jetzt?
Anfang 20,
ja,
wenn ich das jetzt kurz rückrechne.
Genau. Okay. Und dann halt, Besserwisser wäre doch was. Und ich habe sofort klar gemacht, nein, bitte nicht. Aber ich muss sagen, gerade die ersten Jahre war ich natürlich so, die wissen alles besser. Oft wissen sie Dinge auch sehr, sehr, also ich meine, die machen seit Jahrzehnten teilweise Fernsehen, auch mit einem guten Gespür dafür. So. Da muss man auch ein bisschen Vertrauen haben dort und über ihm habe ich auch sehr viel Vertrauen. Und vermutlich für die Sendung war es sehr gut. Das ist, glaube ich, schon ein guter Name. Ich vermute, dass ich möglicherweise im Casting den Eindruck hinterlassen habe, aber wir haben natürlich auch einen Kameratest gemacht.
Ein Kameratest.
Nein, wir haben einen Wissenstest gemacht und ich muss mich hinsetzen und den in diesem Produktionsbüro den Jäger mimen. Und mir wurde ja nicht gesagt, sei so und so, wurde mir bis heute nicht, kein einziges Mal. Ich gehe einfach nur raus und dann passiert. Dann ist irgendwie Magic da. Ja? Also Improvisations-Quiz-Comedy.
Ja, und das muss man probieren.
Genau.
Funktioniert
genau. Das Wichtige ist wirklich eine gewisse Authentizität.
Ja.
Und ich kannte aber die Sendung eben schon aus Großbritannien. Also ich meine, so bin ich unter anderem auch an den Jäger-Job gekommen, weil eine jetzige Kollegin von mir, Anne Hegarty, The Governess, die hatte mich mit empfohlen, weil ich an der Europameisterschaft 2010 teilnahm. Und meinte, er ist so ein junger Typ in Berlin. Probiert den doch mal aus. Der sollte das Wissen haben. Kommt auch ganz gut rüber. Aber ist halt noch ein bisschen jung. So, und dann... Also zum Glück ging es dann gut aus. Ne? Ja. Also war natürlich auch eine gewisse Gefahr für die Produktion. Also weil hätte ja auch schief gehen können, ist ja auch.
Aber das ist ja immer mit jeder Besetzung so.
Das ist richtig.
Kann auch schief gehen.
Aber insbesondere bei uns als diejenigen, die noch überhaupt keine Fernseherfahrung hatten und die auch nicht mal den Kindheitstraum oder den Karrieretraum hatten, ins Fernsehen zu kommen. Ja. Mhm. Also es war jetzt ja nicht irgendwie mal ein Masterplan zu sagen, ich werde jetzt Profi-Quizze, gab es das ja noch nicht so und es war auch jetzt nicht mein Wunsch per se, in die Öffentlichkeit zu gehen oder sowas. Also klar, es ist immer ganz schön.
Dinge, die sich dann das Kind nehmen. Ist schon ein weiter Weg.
Es ist absolut. Aber irgendjemand hatte, erinnere ich mich gerade, im Abi-Buch durchaus geschrieben, ich würde bald irgendwann mal in den Medien sehen oder sowas. Also so.
Ah, okay.
Wobei Leute mir nachgesagt haben, ich würde in die Politik gehen. Habe ich glücklicherweise nicht gemacht.
Was sind das für Menschen, die dann sagen, Herr Klussmann, komm mal zu uns und halt mal einen Vortrag. Was wollen die? Und was sind das für Kunden, sage ich jetzt mal so. Wahrscheinlich für Sie sind es Kunden.
Ja, sind Kunden für mich. Natürlich ist das eine absolute Bandbreite. Also es sind die Banken, Versicherungen dabei, es sind aber auch andere Verbände, Organisationen. Ich war jetzt vor 2 Monaten beim DFB. Und meine Aufgabe ist, innerhalb einer Tagung oder Veranstaltung eben einen unterhaltsamen Vortrag zu liefern, die Leute eben, aus dem die aber auch was mitnehmen können. Also, okay, wie kann ich mich für die Dinge, die erstmal nicht interessant erscheinen, wie kann ich mich für diese motivieren? Weil das ist meine tagtägliche Aufgabe. Wie kann ich einen Zugang finden? Also Interesse kann man erlernen. Ja, das ist nicht einfach nur so da, sondern das Ganze kann Aufschlagungskreis sein, wenn man sich halt den Sachen besser nähert. Und dann gebe ich halt Tipps, viele praktische Tipps, wie man eben sich so motivieren kann, wie man aber ganz spielerisch auch das eigene Wissen erweitert und ich beantworte halt Warum-Fragen. Warum ist das heutzutage noch wichtig? Weil man kann ja dieser Fehleinschätzung unterliegen. Ich kann alles ergoogeln und deshalb brauche ich das Wissen ja gar nicht mehr im Kopf.
Fehleinschätzung, warum Fehleinschätzung?
Das
ist ja was ganz Wichtiges.
Weil das Wissen mir ermöglicht, die richtigen Fragen zu stellen. Das heißt, wenn ich Google nutzen möchte, es gibt Menschen, die sehr gut googeln können und es gibt Menschen, die nicht so gut googeln können. Das hat ein bisschen was mit Erfahrung zu tun, wie oft nutze ich das. Aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie viel Vorwissen habe ich, um die richtigen Fragen zu stellen, um das Wissen besser filtern zu können. Und ähnliches ist es auch mit künstlicher Intelligenz als Anwender, ChatGPT beispielsweise. Da gibt es ja mittlerweile so diesen neuen Job des Prompt Engineers. Das heißt auch hier, wie nutze ich die künstliche Intelligenz möglichst gut und effizient, um das zu erhalten, was ich wissen möchte. Und das kann ich erst dann, wenn ich selbst über das Wissen verfüge und dann die Antwort auch richtig einschätzen zu können. Wenn ich einfach nur Copy-Paste mache, das geht meistens nicht gut.
Dann bin ich wie ein riesiger Mülleimer.
Ja, und insofern brauche ich das Wissen. Ich würde sagen, es war wichtiger denn je, auch unterscheiden zu können. Also Quellen richtig einordnen zu können, hat auch etwas zu tun mit Vorwissen. Ja.
Und das ist ja was ganz Wichtiges, gerade bei all dem, wo wir nicht mehr genau wissen, wo kommt das jetzt eigentlich her, einzuschätzen, okay, das ist diese Quelle, das könnte das und das bedeuten, da muss ich irgendwie diesen Filter drauflegen.
Ja, exakt. Und tatsächlich auch eine Kernkompetenz ist, wie gehe ich mit der Fülle von Informationen um? Ja. Also wie kann ich vielleicht, weil wir alle schnell, ich kann mich da ja nicht ausnehmen, wir sind alle
wie
kognitiv.
Wie machen Sie das konkret?
Indem ich mir bewusst auch mal Pausen setze. Ja, auch selbst wenn ich motiviert bin, ist es klar, da gibt es ja verschiedene Techniken, Pomodoro-Technik, dass man sich wirklich im Wecker setzt, nach 20 Minuten mache ich eine Pause, so, weil tatsächlich sich dann entweder einfach gesagt Wissen überlagert, also wenn ich ständig nur am Lernen bin, habe ich schon wieder vergessen, was ich am Anfang überhaupt gelernt habe, wenn es sich nicht direkt aufeinander bezieht. Unser Gehirn braucht eben, Gehirn ist kein Muskel, aber man kann es eben analog so fassen wie, okay, wenn ich jetzt irgendwie sprinte, dann muss ich auch zwischendurch mal, kann ich ja nicht eine Stunde lang machen. Und insofern muss man sich dazu zwingen, dann, es mag banal klingen, aber Wiederholungen sind wahnsinnig wichtig. Ich musste das erst lernen, weil ich immer dachte, wenn ich Sachen wiederhole, ist ja langweilig, ich will ja keine Sache zweimal sehen, zweimal hören. Aber Wiederholung ist ganz, ja, es ist ganz essentiell. Wenn wir nicht wiederholen, dann können sich die Dinge eben auch nicht langfristig wirklich abspeichern. Auch ich gehöre nicht zu den Personen, die nach einmal lesen das im Kopf behalten kann, so gut wie keiner. Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen, Savants, ja, aber das ist nicht die Regel. Und insofern müssen wir Dinge wiederholen. Was es aber spannend macht, ist, wenn wir Dinge unterschiedlich wiederholen. Also jetzt Karteikarten sind toll, wenn man unbedingt mal was lernen möchte. Es ist die effizienteste Methode, aber es ist auch auf Dauer langweilig. Also muss ich gucken, wie ich Dinge vielleicht unter unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann. Und dann ist es so, dass ich verschiedene Themen auch miteinander verknüpfen kann. So macht die Sache auch wesentlich Spaß. Also wenn ich beispielsweise mich für Sport interessiere, aber für Politik nicht, kann ich aber die Verknüpfung suchen und dann Politik über Sport lernen. Oder andersrum. Das beste Beispiel sind immer diejenigen, also Fußballfans, die über ein gute geografische Kenntnisse verfügen. Warum? Weil sie ja irgendwo die ganzen Städtenamen irgendwo über die Vereine schon mal mitbekommen haben. Bergamo, wo liegt denn das? Ah ja, gut, italienische Stadt. Wenn man dann vielleicht auch nochmal raufgeguckt hat, weiß man, okay, ein bisschen norditalienisch, etc. Und das weiß ich, indem ich halt von diesem Fußballverein mal erfahren habe. Und dann kann ich vielleicht noch rausfinden, Atalanta, wo kommt denn überhaupt dieser Begriff Atalanta her?
Ja. Der Fußballverein von Bergamo heißt Atalanta Bergamo. Genau. Okay, ich kenne mich mit Fußball überhaupt nicht. Darf man das während der Fußball-EM sagen? Ich sage immer, dafür ist mir mein Leben zu kurz.
Das wäre jetzt für mich die Herausforderung, zu gucken, wie ich Fußballinteresse bei Ihnen erwecken kann. Also das finde ich dann schon spannend, weil alles kann potenziell interessant sein.
Ja, das stimmt. Also das würde ich auch bei Fußball überhaupt nicht verneinen. Ja. Das ist gar nicht der Punkt. Mich steckt das auch an. Wenn ich mir das angucke, finde ich das spannend.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber es ist denn wirklich...
Das dauert aber einfach so lange.
Ja, okay, das ist wahr. Aber es gibt ja auch Spielzusammenfassungen. Da sieht man dann die 90 Minuten innerhalb von 5.
Ja. Da ist dann die Spannung weg. Weil ich ja weiß, was passiert.
Gibt es denn andere Sportarten?
Die mich interessieren?
Ja. Quizsport.
Quizsport. Das ist gut, dass Sie das jetzt sagen. Dann fangen wir doch einfach nochmal ganz von vorne an, weil ich ganz vorne eigentlich mal so klären wollte, so ein bisschen Swirling. Sie sind von Beruf Quizzer. Ist das ein richtiges Wort?
Ja, das Profi-Quizzer, Quizzer. Also ich sage immer, und das stimmt, ich sage immer, beim Finanzamt gebe ich 4 Tätigkeiten an, das ist eine davon. Also insofern ist es da anerkannt, aber die freuen sich natürlich auch, dass ich Steuern zahle.
Ja. Und dann ist denen das egal, was da drin steht.
Ja, ich glaube schon, bis zu einem gewissen Grad ist es natürlich kein anerkannter Beruf. Man kann sich nicht ausbilden lassen. IHK sieht das halt nicht so. Aber ich meine, bei all den vielfältigen Berufen, die in den letzten ein, zwei Jahrzehnten entstanden sind, ist das natürlich so durchaus einer. Und ich, wenn es eben professionelle Schachspieler gibt, dann bin ich halt ein professioneller Quizspieler
oder Quizzer.
Quizzer gefällt mir wahrscheinlich als Wort am besten, weil Spieler, auch wenn man sagt Schachspieler, bei Quizspieler hat es für mich immer noch so eine zu sehr Rätsel, also ich mag auch das Wort Rätsel nicht so, ja, weil wir haben sehr, sehr viel mit Wissen zu tun. Wir tippen natürlich auch mal oder wir beantworten viele Fragen richtig, die wir nicht unbedingt hundertprozentig wissen. Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, dass man sich auf der Frage was erschließt oder was herleitet oder dass man einfach auch mal Müller hinschreibt und dann stimmt es vielleicht auch.
In wie viel Prozent der Fälle raten Sie und in wie viel Prozent der Fälle wissen Sie?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich würde sagen, bei einer deutschen Meisterschaft sind das schon 80-90% ist das Wissen und dann kommen einige Rate oder ich sag's mal educated guessing, also raten mit etwas Wissen im Hinterkopf, dass es mir ermöglicht, gut zu raten. bei gefragt, gejagt sage ich natürlich, dass ich nie rate, sondern natürlich immer weiß. Nein, es ist
bin so auch gerade der Besserwisser.
Ja, genau. Da ist es eher so, dass durch die Konstruktion der Multiple-Choice-Fragen ich häufiger rate, weil die Fragen natürlich zum Teil auch sehr speziell sind und sehr schwierig und dass sie so konstruiert sind, dass ich mir Dinge erschließen muss und dann sagen kann, naja, zu 80% bin ich mir sicher, dass es A ist. Aber das ist halt dann so ein
obskurer Fakt. Und die führen ja schnell mal auf so einen Abweg auch.
Ja, ich weiß noch, dass ich einige Staffeln immer das Gefühl hatte, okay, die Autoren wollen jetzt noch einen Bogen schlagen. Aha. Und nein, damit kriegen sie mich nicht. Und habe dann ja manchmal zu viel in die Frage hineininterpretiert. Obwohl ohne diese...
Du bist es doch wahrscheinlich auch gemeint. So als Unterhaltungs.
Ja, und natürlich ist es so ein Katz-und-Maus-Spiel, Hase und Igel. Die Autoren haben natürlich uns auch, die schreiben die Fragen ja nicht im Vakuum, sondern die haben natürlich auch immer Bommes und uns und Kandidaten irgendwie vor Augen und sagen, ach ja, kriege ich die vielleicht damit oder so. Ja, das ist natürlich auch ein gewisser Ehrgeiz. So.
Ja.
Und insofern, ja, ist das eine besondere Herausforderung, diese Multiple-Choice-Fragen bei uns.
Mhm. Um nochmal zu diesem Quizzer-Beruf-Ding zurückzukommen und da mal den Haken dran zu machen. Das ist für Sie der Beruf. Sie waren aber lange Zeit, sage ich jetzt mal zugespitzt, ein ganz braver Mensch, ein kluger, braver Mensch, der Politikwissenschaften studiert hat. Und was war der Impuls zu sagen, ich werde jetzt Quizzer? Trinken Sie ruhig erstmal fix was. Trinken wir jetzt einfach nochmal kurz was.
So bei dem ein braver Mensch. Naja, das hat sich so ergeben. Ne? Immer mehr Türen haben sich geöffnet. Das war
gesagt. Aber man muss ja eine Entscheidung treffen.
Ja, das war natürlich auch risikobehaftet, muss ich sagen, dass ich nie diesen üblichen, sagt man neudeutsch, 9-to-5-Job hatte. Also ich hatte kein vollständiges Angestelltenverhältnis. Ich hatte Projekte, bei denen ich mitgearbeitet habe, die nichts mit Quizzen zu tun hatte. Ich hatte mal in so einer Medienbeobachtung gearbeitet. Ich habe mal an der Uni ausgeholfen. Aber ansonsten hatte ich nicht diesen typischen eben 40-Stunden-Angestelltenverhältnis-Job. Das mit dem Fernsehen kam ja relativ früh und dann haben sich weitere Möglichkeiten ergeben. Eben die Arbeit als Keynote-Speaker, die Arbeit auch als Moderator, das sieht man jetzt im Fernsehen nicht. Ich möchte sagen, noch nicht, ja, dass ich auch Events moderiere, Podiumsdiskussionen moderiere. Und so hab ich immer mehr Angebote bekommen, oftmals eben Menschen, die mir etwas zugetraut haben, die mir Chancen gegeben haben, gesagt, könnte ich mir gut vorstellen, dass du es machst. Also willst mal ausprobieren. Und so kam eins zum anderen. Und jetzt bin ich halt, sagen wir, ganz gut in Anführungszeichen im Geschäft, sodass sich das organisch entwickelt hat. Natürlich ist es.
Es gab nie diesen Punkt, wo sie gesagt haben, okay, eben, das ist vielleicht eine absurde Idee, aber ich bin jetzt einfach Quizzer. Punkt.
Nee, also Quizzer bin ich vom Selbstverständnis immer. Dazu muss man aber auch sagen, dass das Geld kann man nur im Fernsehen mit Quizzen verdienen. Also Quizzen selbst als Sport ist ein Amateursport. Das liegt einerseits an der Größe und das, ich meine, klar, wir sind jetzt gewachsen von 8 Mitgliedern auf 1300, 400, aber das reicht natürlich nicht aus. Wir haben keine großen Sponsoren und es ist auch nicht so, wie wir den Quizsport ausüben, nämlich mit ausgedruckten Zetteln und mit, also alle sitzen am Tisch mit Sichtschutzpappen, dass keiner eben
spicken kann.
Keiner spicken kann, ja. Also die Fälle gibt es. Ne? Das ist so, dass da kein Geld ausgezahlt wird. Also vielleicht mittelfristig wird irgendwann ist mal der deutsche Meister 1000 Euro bekommen dafür. Aber es ist ein extrem langer Weg. Ich vergleiche es immer mit Fußball um 1900. Also wir haben ja erstmal die Grundlagen dafür geschaffen, beziehungsweise um 1920, ja. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Und so wie Sie es beschreiben, ist es jetzt auch nicht wirklich sexy. So, eine Meisterschaft. Das ist dann bei gefragte Jagd was anderes.
Natürlich. Ja, natürlich. Ja. Wir haben auch einige, die dann zu uns kommen und sagen, oh, wo ist denn hier die Bühne und wo ist denn, also nein.
Da sitzen verschwitzte Männer und schreiben auf Zettel auch irgendwas. Auch Frauen. Auch
Frauen, ja. Ja. Und
das ist schon mehrheitlich männlich.
Ja, ein interessantes Bild, was da aufgeploppt ist bei Ihnen. verschwitzte Männer, ja. Kommt immer auf die Jahreszeit an und ob wir klimatisiert sind. Aber also zwei Drittel der Mitglieder ungefähr sind Männer, aber das, also im Vergleich zu anderen Tätigkeiten, ich sage jetzt mal Schach, ist das eine sehr hohe Frauenquote, die wir haben. Also Schach, ich kenne nicht die genauen Zahlen und man mag mich jetzt korrigieren, aber ich glaube, das liegt so bei vielleicht 15% Frauen im Schachsport. Also insofern stehen wir da relativ gut da.
Ich würde gerne eine Frage noch, um das Berufsdings abzuhaken. Was haben Ihre Eltern dazu gesagt? Ich habe keine Ahnung, wer Ihre Eltern sind, wie die sind, Ihre Eltern, Großeltern. Ich versuche nur, mir die Generation vorzustellen. Da war das doch wahrscheinlich schon so ein bisschen. Kannst du nicht was Ordentliches machen, Sebastian?
Nein. Also ich komme nicht aus einer akademischen Familie, wo die Vorstellung war so, der muss jetzt diese Laufbahn anschlagen, der muss jetzt irgendwie Jurist werden, so wie Mama und Papa oder sowas. Überhaupt nicht. Meine Mutter ist Industriekauffrau, 45 Jahre gearbeitet in einer großen Brauerei, also immer fleißig. Aber es gab nie die Erwartungshaltung, dass ich jetzt irgendeinen bestimmten Weg einschlage. Natürlich gab es gewiss immer so diese, Furcht, wenn er damit seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, was macht er dann? Ist dann so jetzt? Ja. Ne, dann verliert er hier viele Jahre oder kommt dann wieder zurück da und findet er noch was Richtiges? Klar, das gab es immer. Ich frage mich, ob es das heute noch gibt. Ich müsste mal meine Mutter fragen. Aber ansonsten ist sie ganz, ganz stolz, was daraus geworden ist. Und
Sebastian, der dann aus dem Fernsehen guckt.
Meine Mutter
ist so. Wie findet die ihre Hemden? Ihre schrillen Anzüge?
Die allermeisten findet sie gut, aber zwischendurch kommt auch mal, das ist jetzt zu viel oder das ist jetzt nicht so schön, aber sie findet es schon gut. Ja, das passt schon. Und ich habe kürzlich erst so Bilder aus, da war ich 4 oder 5, habe ich gesehen, dass ich auch so eine Klamotte schon damals getragen habe. Also nicht
und
mehr
damals als,
nicht,
war sie nicht, dafür verantwortlich, vermutlich.
Auch, aber ich hatte schon meinen Eigenkopf, habe gesagt, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Ja, also klar hat Mama was rausgelegt, aber durchaus habe ich auch mal meine Präferenzen geäußert und ich hatte da sehr bunte Kleidung das hat sich dann irgendwann gelegt. Ja, ich weiß nicht, 12, 13, 14 war das dann noch nicht mehr so. Aber war ganz lustig, die Bilder zu sehen.
Und jetzt sitzen wir beide hier, eher so dunkelblaue Shirts, eher so ein bisschen zurückhaltend angezogen. Und ich hatte eher erwartet, dass Sie, oder ich habe mich gefragt, wie wird er denn wohl kommen? Ist das Dienstkleidung, was man sieht im Fernsehen, damit man klar macht, das ist der Besserwisser, das ist der die floralen Hemden, diese bunte Klamotte trägt. Und aber eigentlich ist Sebastian so ein zurückhaltender Typ, der gerne nicht auffällt.
Naja, die ersten Jahre, seitdem ich diese auffällige Kleidung trage, seit 2017, habe ich es privat auch getragen und habe ich es, wenn ich eben auf die Straße gegangen bin, auch getragen. Einfach.
Da wird man sofort erkannt, nehme ich mal an.
Also es hilft beim Erkanntwerden, aber das war jetzt nicht mein Ziel, wenn ich auf die Straße gehe. Aber ich würde sagen, heutzutage ist, also jetzt ist es fast unabhängig davon. Also es ist schon ein großer Unterschied, ob man nun 5 Jahre Fernsehen macht oder 11 Jahre Fernsehen macht. Also es ist so, dass einige Millionen mehr eingesehen haben und häufiger. Insofern wird man eben oder werde ich mittlerweile recht häufig erkannt, ohne. Es ist dann einfach dann irgendwie eine Gesichtsbekanntheit, sagt man ja. Fernsehen ist dann mittlerweile schon durchaus gegeben.
Und Sie sind ganz klar ein Promi. Ich habe kurz vorher nochmal, als ich hier unten saß und gewartet habe, nochmal kurz den Promi-Test gemacht. Es ist für mich immer eindeutig. Gib einfach nur den Namen ein. Was schlägt die Maschine als nächsten Punkt vor? Ja. Also mit Zusatz. Und wenn da irgendwie steht, Freundin, Freund, verheiratet, geschieden oder sowas. Ja. Alles klar. Wenn die Leute nach Privatleben googeln, fragen, dann ist der ein Promi.
Ja, das ist schon interessant. Ich glaube, das ist leicht personalisiert, was da vorgeschlagen wird, dieser Autor Phil von Google. Ich finde das durchaus spannend, was da rauskommt. Ich müsste jetzt mal gucken, was, wenn ich nach mir, also ich habe natürlich schon mal nach mir gegoogelt und so. Es ist durchaus spannend. Ich weiß noch, dass mein Gewicht variiert immer so um 5 Kilo oder 6 Kilo und habe natürlich mit dem Älterwerden auch ein paar Kilo mehr als jetzt noch vor 10 Jahren. Und ich hatte irgendwann mal 6, 7 Kilo abgenommen. Und Sie gucken jetzt so verdutzt, weil Sie hatten ja schon Thema? Ein Kompliment gemacht.
Aber das ist ein Thema?
Macht ja dick.
Ja, genau.
Naja, ich würde sagen, es war jetzt nicht das primäre Ziel, nur abzunehmen, sondern ich habe viel Sport gemacht. Ne? Und dann ist es so, dass man auch im Gesicht abnimmt und dass es dann auffällt. Also so, dass einfach ein bisschen Gesichtsfett weg ist. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass bei diesem Autofill von Google auf einmal Sebastian Klussmann abgenommen oder Sebastian Klussmann, das ist natürlich dann eine schöne Bestätigung, Gewicht, ja, etc. Das ist natürlich dann ganz toll, weil man sieht, okay, danach googeln die Leute jetzt, ne?
Offenbar. Wie hat dieser Promi-Status Ihr Leben verändert?
Naja, einerseits habe ich dadurch Möglichkeiten bekommen. Ne? Also die Möglichkeit eben, einen Teil meines Einkommens dadurch zu erzielen, indem ich Vorträge halte über das, was ich tue und wie ich es tue, kann ich natürlich auch auf den Rückenwind des Fernsehens zurückführen. Also wenn ich einfach nur in Anführungszeichen Quiz-Europameister, Olympiasieger wäre, glaube ich, wäre es weniger überzeugend für die potenziellen Kunden, wie wenn ich nicht noch das mitnehmen würde, dass sie sagen, na gut, ein Drittel oder die Hälfte unserer Belegschaft kennt diese Person. Ne? Das ist so, die Bücher, die ich geschrieben habe, ich natürlich auch mit dem Rückenwind. Das ist ein riesen Vorteil. Ansonsten ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, irgendwo mal einen Promi-Bonus zu haben. Also so möchte ich auch überhaupt nicht. Mhm.
Ja, kriegen die einen besseren Tisch im Restaurant. Ah, das ist der
Ja. Nein, überhaupt nicht. Müsste ich mal gucken, ob sowas klappt. Aber nein. Ansonsten ist es wirklich, dass ich manchmal eben diese Projektionsfläche, die ich bin, dass ich das als Malus sehe. Also dass eben, dass Menschen da was hineininterpretieren, was ich nicht bin und mir was anlasten. Und das habe ich durchaus, ich auf Menschen gestoßen bin, schon ich festgestellt. Und auch bei Dates beispielsweise, dass die dann glauben, ich sei so, also wie im Fernsehen.
Na klar.
Das ist total schwierig.
Da begegnet man immer dem Bild von sich selbst.
Ja, weil wenn man dann muss man selbst aufpassen, okay, dann denke ich mir, sollte ich jetzt mich zurückhalten bei den Sachen, also sollte ich jetzt am besten überhaupt keine Fakten, sollte ich mich blöd machen oder sollte ich nicht selbstbewusst auftreten, weil wenn man in den Medien ist, das ist ja im Prinzip so eine Doppelung. Ich bin einerseits in den Medien und ins Fernsehen nicht mehr so sexy wie vor 20 Jahren, ja, und ist nicht mehr so ein Statusmerkmal, aber es ist immer noch da. Und dann kommt noch dieses Allwissen dazu. Das ist dann so, wenn man dann also ein gewisses Selbstbewusstsein ausdrückt, was ich mir hart erarbeitet habe über die Jahre. Ich bin halt nicht per se ein Selbstbewusster, sondern sehr eigentlich ein introvertierter Typ. Aber ich habe da meine Unterhaltungsnische gefunden, wo ich aufblühe. Und wenn man dann Selbstbewusstsein ausdrückt, kann man es eben als Arroganz missverstehen. Und das ist für mich immer der größte Schlag in die Magengrube, wenn irgendjemand mich arrogant empfindet. Also ich weiß noch, wie mein Kumpel meinte in der 8. Klasse. Ich habe noch dieses Gefühl, an das kann ich mich erinnern. Also ich kann mir Dinge sehr gut merken, weil ich das halt mit Gefühlen verbinde. Deswegen sage ich auch mal, wir brauchen Sinneseindrücke beim Lernen. Und wahrscheinlich würde er ein bisschen recht gehabt haben, wo ich so eine kleine Hybrisphase hatte und dachte so, jetzt.
8. Klasse ist ein klassisches Beispiel dafür.
Ja, und da habe ich aber daraus gelernt.
Ich möchte mir in der 8. Klasse auch nicht begegnen.
Ja, aber daraus muss man lernen. Man muss halt auch die Fähigkeit besitzen, immer Selbstgespräche führen zu werden und zu beobachten und Dinge ein. Und ich glaube, das ist, wenn ich das über mich selbst sagen darf, eine meiner Stärken, dass ich viel Selbstgespräche führe und eben nicht über nur die Zeit läuft und über Politik oder sonst was, sondern eben viel darüber nachdenke, war das jetzt richtig, war das gerecht, hätte ich was besser machen können. Ne? Und das ist auch was mir natürlich geholfen hat bei der Entwicklung vor der Kamera, weil ich immer sehr kritisch mit mir bin, sage, okay, wie kann ich hier noch lustiger, spontaner, unterhaltsamer sein, ohne mich zu verraten, also immer noch mit dem Anspruch, echt zu sein, authentisch.
Ich schiele immer schon ein bisschen auf die Uhr. Ich muss jetzt mal ein bisschen die Zügel an.
Ja.
Es macht ganz große Freude mit Ihnen, aber ich bin noch überhaupt nicht dazu gekommen.
Wenn es heute nicht reicht, treffen uns wieder.
Wir treffen uns wieder, das macht Spaß. Ich habe mich schon gefragt, das frage ich Sie zum Schluss nochmal, das ist eine schöne Schlussfrage. Was ich wichtig finde, wäre nochmal darüber zu reden, was es für Lernstrategien gibt.
Ja, ich glaube, das ist...
Also dieses Ding, man kann alles Mögliche kann man sich angucken und man kann suchen, finden und es wieder vergessen. Wumms, was ganz viele Leute, wie merke ich mir all das Zeugs? Was ist eine kluge Lernstrategie?
Also es sind viele, viele verschiedene kleine Bausteine. Es gibt eben nicht diese Klusma-Methode, mit der ich jetzt um die Häuser ziehen kann. Es gibt ja so Gedächtniskünstler, die sagen, oh, diese Loki-Methode, ich habe einfach so einen Gedankenpalast und kann das irgendwo festmachen, dem Raum und dem Raum oder sowas. Verlaubt, das funktioniert alles nur kurzfristig. Mhm. Also ich kenne niemanden, der bei den Quizmeisterschaften, jetzt sagen wir mal Quizmeisterschaften, als Wissensnachweis, wenn man da gut abschneidet. Ja, nicht nur als Spiel. Ich kenne niemanden, der mit irgendwelchen Gedächtniskünstlermethoden da weitergekommen ist. Weil die beispielsweise Zahlen umformen. Ja? Also bei Lerntechniken denken viele da immer zunächst dran, deswegen spreche ich das jetzt an. Ja, also dann möchte man Zahlen umformen und hat dazu jeweils ein Bild. Also nehmen wir an, die 24 ist der Weihnachtsmann aus offensichtlichen Gründen und wenn der Fußball spielt, dann haben wir 2411. Toll, habe ich quasi das abstrakte Wissen einer Zahl in ein Bild umgeformt. Und da kann ich jetzt so... Gibt es erzielen dann die Leute diese Rekorde Pi bis zur 10.000. Nachkommastelle, in dem halt da eine ganze Geschichte vorm Auge abläuft und man sich diese merkt, weil man den Zahlen einfach komprimiert. Das funktioniert aber nicht, wenn ich etwas über den Zweiten Weltkrieg lernen möchte, wenn ich die Hauptstädte lernen möchte oder über Fußball oder sowas. Funktioniert, das mag vielleicht bei Zahlen funktionieren.
Insofern, wie machen Sie es?
Indem ich ganz viel Wert darauf lege, dass ich mit möglichst vielen Sinnen lerne. Das heißt, ich brauche zu allem immer irgendwie eine Visualisierung. Und manchmal ist es natürlich bei abstrakten Zahlen, das ist dann gut, wenn man einen Chart hat. Aber wenn man auch zu jeder Person immer ein Gesicht hat. Also wir haben evolutiv haben wir uns so entwickelt, dass wir natürlich irgendwie auf Gesichter ansprechen. Also das mit uns was ausmacht, auswirkt. Irgendwie. Und insofern versuche ich eben jeweils, wenn ich irgendein Buch lese und das ist einfach nur eine Textwüste, dann möchte ich dazu jeweils nebenher, google ich mir dann irgendwie Bild und bei Personen, wo es noch keine Fotografie gab, eben Gemälde oder sowas. Dann habe ich eben irgendwas, was mich sinnlich irgendwie noch beeindruckt hat. So. Und das betrifft auch alle anderen Sinne. Ja, also dann ist es so, dass man mit möglichst vielschichtig lernen muss. Das heißt, eine Information sollte ich visuell aufnehmen, sollte ich auditiv aufnehmen, weil das sind alles unterschiedliche Hirnregionen. Also wir haben ein Sprachzentrum, wir haben ein Hörzentrum, wir haben ein Sehzentrum. Und Information ist ja nichts anderes als ein Netz von Nervenzellen. Und nicht in einer Nervenzelle ist jetzt diese Information gespeichert. Und je besser es vernetzt ist, desto eher bleibt was hängen. Das ist tatsächlich auch kognitiv oder neurologisch gut erklärbar und nachweisbar. Und man hat auch mal untersucht, ob das Gehirn von Menschen mit sehr guter Allgemeinbildung anders ist als das Gehirn von Menschen mit nicht so guter Allgemeinbildung. Und? Das ist eine junge Studie von der Uni Bochum und tatsächlich ist es anders. Aber es liegt nicht daran, dass das Gehirn irgendwie größer ist oder die Oberfläche größer ist, sondern die Vernetzung zwischen den verschiedenen Hirnregionen ist einfach besser. Das ist ein Henne-Ei-Problem. Woran liegt das? Ist es die Leute mit guter Allgemeinbildung, die das besser trainieren? Mhm. Ich glaube, es ist eine Mischung. Also es ist einfach eine Mischung. Klar, in gewisser Weise darf man nie unterschätzen, welchen Einfluss Genetik hat und einfach Begabung. Aber jeder kann das verbessern, indem man das bewusster nutzt. Mhm. Und das
betrifft also diese Verknüpfung der unterschiedlichen Ebenen, der unterschiedlichen Zentren, also visuell lernen, im auditiv lernen.
Informationen sehen, also Fernsehnachrichten gucken, aber auch Radio hören. Mhm. Also in dem Fall, wenn ich Radio höre oder Podcast höre, dann habe ich ja nur erstmal diesen auditiven Reiz. Mhm. Und dann also beanspruche ich natürlich das auditive Zentrum viel stärker. Das ist wichtig, dass wir auch das mal machen. Und dann bei den anderen natürlich, gute Museen, da kann man Dinge auch mal anfassen. Das Haptische gehört dazu. Und eben auch der Geschmackssinn. Ja? Also ich meine, Kulturen nähere ich mich, indem ich bewusst dort auch mal essen gehe. Also ich liebe Essen. Wieso?
Man sieht ihn nicht an.
Dankeschön, das ist so.
Ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen, dass Sie gerne essen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn er das auch noch so beruflich nutzt, dann hat er vielleicht ein paar Kilos in dem Fernsehen. Naja, sowieso.
Naja, man kann natürlich dagegen was machen. Man kann Sport machen und man kann sagen, okay, ich gehe jetzt nicht dreimal am Tag essen, sondern einmal. Und dann. Aber es ist so, dass ich.
Und Gehirnsport verbrennt ja auch wahnsinnig viele Kalorien.
Ja, Bewegung. Also, Bewegung ist sowas. Aber Bewegung ist grundsätzlich wichtig, auch für die Neurogenese. Wir wissen das ja auch erst seit 30 Jahren, dass sich Nervenzellen bis ins hohe Alter neu bilden. Ja, man dachte früher noch,
es ist dann irgendwann
so Ende 20, da kommt nicht mehr viel. Nein, ganz und gar nicht. Da entstehen wieder neue eure Nerven sind. Noch kurz zum Essen. Ich mache das tatsächlich. Ich habe eine riesige Liste an Gerichten, die ich dieses Jahr noch probieren möchte und auch danach noch hinaus, aber ist dieses Jahr findet die Olympiade, Quiz-Olympiade.
Im November und sind der Kapitän der Nationalmannschaft?
Ich bin Kapitän der Nationalmannschaft und ich möchte wieder eine Medaille erzielen oder gewinnen. Und letztes Mal hat es im Bereich Business geklappt. Die Organisationen haben sich warum auch immer dazu entschieden, Business nicht wieder anzubieten als Spezialkategorie. Ist ein herber Schlag, weil ich dort eigentlich beste Chancen hatte, den Titel wieder zu verteidigen, weil Wirtschaft das ist, was mich mit am meisten interessiert. Aber jetzt habe ich mir eine andere Kategorie ausgesucht, und zwar Food and Drink. Und normalerweise bereite ich mich wirklich nicht konkret auf die einzelnen Quizze vor. Und lerne bewusst. Aber hier ist es so, dass ich eben jetzt so 3-4 Mal mindestens in der Woche bewusst essen gehe und bewusst alles Mögliche ausprobiere. Ich war vor 3 Tagen nigerianisch essen. Zum Glück hat Berlin da viele Möglichkeiten.
Ja.
Und dann vor paar Tage zuvor noch südindisch. Also meist verbindet man die indische Küche ja immer mit nordindisch, Punjabi, das was in Pakistan gibt. Da so ein bisschen, aber es gibt auch eine leichtere südindische Küche, tamilisch. Und so versuche ich halt meinen kulinarischen, kulturellen Horizont immer zu erweitern.
Das ist doch eine schöne Variante des Lernens.
Ja, tatsächlich.
Ich bin dabei.
Und schon interessiert man sich potenziell mehr für dieses Land, wo das Essen herkommt. Und wenn man die Nachrichten sieht, und man war gerade, ich sag mal jetzt in einem Restaurant, sri lankisches Restaurant, und auf einmal poppt bei der Tagesschau irgendwas auf über das Land. Ich nehme das anders wahr, bewusster, weil ich irgendeine Verbindung dazu habe. Das ist sehr, sehr viel wert, weil diesen Fokus kann man halt bewusst fördern.
Verstanden. Nächste Frage. Sie haben 2 Bücher geschrieben, fast alles, was Sie wissen müssen. Also das schließt aneinander an. Das ist nicht der neue Brockhaus. Sie schreiben jetzt nicht 12 Bände. Was ist der Maßstab? Warum wählen Sie genau das aus? Was muss ich denn wissen jetzt gerade?
Also es ist natürlich eine kategorieabhängige Frage. Also der Maßstab beim Thema Geschichte ist ein anderer als beim Thema Musik.
Klar.
Bei Geschichte gab
es
halt genügend Historiker, die das schon einordnen. Plus natürlich das Geschichtswissen, das ich habe, was mir ermöglicht, eben die Relevanz von einzelnen Themen. Das sind natürlich auch mal bewusste Schwerpunktsetzungen. Ich habe beispielsweise auch bei dem wenigen Platz, der mir zur Verfügung steht, weil insgesamt machen diese beiden Bücher etwas über 600 Seiten aus und das ist sehr wenig über das.
Sind nicht so diese wahnsinnigen Wälzer, die einen sofort abschrecken. Das ist wirklich auch so geschrieben, dass man es lesen kann. Es ist jetzt nicht das Lexikon, wo ich dann denke, okay, ich gucke hier mal nach und dann lege ich es wieder weg.
Genau, und es ist keine bloße Faktenaneinanderreihung. Das war mir sehr, sehr wichtig. Ich habe extrem viel Zeit und Arbeit da investiert in diese 2 Bücher und das ist schön, dass Sie das sagen. Das ist auch immer für mich das schönste Kompliment, wenn ich höre, das macht Spaß beim Lesen, weil das möchte ich vermitteln. Wissen kann so viel Spaß machen und das habe ich eben dort in diesen Text integriert. Also jeder Satz soll irgendwo eine Glühbirne aufgehen und sagen, ach, das ist ja interessant, damit muss ich mich mehr beschäftigen, weil ich möchte nicht, dass diese Bücher am Ende quasi der Endpunkt sind, sondern da soll der Anfang sein, sich mit den Dingen noch mehr auseinanderzusetzen. Und beispielsweise bei so Low Culture, sagt man ja. Man unterscheidet zwischen High Culture und Low Culture. High Culture, also beispielsweise Politik oder Geografie oder Geschichte. Und dann gibt es diese anderen Kategorien, die oftmals, die einige da ausklammern möchten. Also Popmusik oder Film und Fernsehen oder das, was ich unter Lifestyle gepackt habe, also Kulinarik und so. Und da habe ich ganz bewusst eben nach empirisch belegbare Relevanz orientiert. Also ich habe, das mache ich auch ständig, wenn es darum geht, Quizze einzuordnen oder da muss ich auch entscheiden, was ist relevant. Und ich glaube, es gibt 2 verschiedene Arten auf Allgemeinwissen zu schauen. Und das eine ist die normative Art, zu sagen, okay, Goethe, Beethoven gehört natürlich dazu. Ich sage mal auch die Statusbehaftete. Also da, wo der Kulturbürger sagen kann, ja, das muss man doch wissen und Homer und all. Und die kommen alle vor in den Büchern. Ja, also war übrigens eine riesen Herausforderung, also Ilias und Odyssee irgendwie auf einer Seite zusammenzufassen und dann habe ich auch noch mit einem gewissen Witz, den man hoffentlich da noch entdeckt. Aber Dieter Bohlen und Kapital Bra kommen eben auch vor, weil ich glaube, das kann man nicht ausklammern. Genauso wenig, wie man die Nationalmannschaft, Fußballnationalmannschaft ausklammern darf. Weil die Tatsache, dass so viele Millionen Menschen diese Person kennen und vor allem auch deren Arbeit konsumieren. Ja, die kann ich doch nicht einfach, weil mir das möglicherweise nicht gefällt, weil es meinem ästhetischen Urteil nicht entspricht oder weil ich es nicht mag, kann ich das auch nicht ausklammern. Insofern habe ich bei Musik durchaus auch geguckt, aha, welche Musiker haben die meisten Platten, CDs oder wie auch immer mittlerweile Streaming gekauft. Aber immer mit dem Anspruch, auch Dinge erklären zu können. Das heißt, inwiefern Streaming jetzt auch die Musikbranche verändert. Ja, also ich zeige zwar auf, okay, wer sind jetzt die erfolgreichsten Künstler und dadurch sollte man sie kennen, weil es eben die erfolgreichsten sind, aber ich sage gleichzeitig, okay, man sollte sie aber auch kennen, weil möglicherweise sie die Musik so und so verändert haben mit ihrem Einfluss.
Ja.
Und inwiefern aber auch die Struktur der Musikbranche Einfluss hat auf die Arbeit. Also beispielsweise Spotify, erst ab 30 Sekunden Spielzeit gibt es Geld. Insofern haben die Intros sich im Musikbusiness total verändert. Also es gibt nicht mehr diese 2 Minuten langen Rock-Intros oder so.
Es muss losgehen.
Ja, und so, dass man dabei bleibt und mindestens eben 30, 31 Sekunden, weil dann gibt es erst Geld. Insofern, also da habe ich viele Beobachtungen und viele interessante Fakten mit eingebaut, die Dinge auch erklären können. Aber bei der Relevanz habe ich halt immer nach empirischen geguckt. Bei Filmen, okay, wer sind die erfolgreichsten Box-Office-Draws, also wer hat die meisten Leute ins Kino gebracht. Wichtig war mir aber auch immer, also so ein Buch ist klar immer eurozentristisch, weil ich als deutscher Staatsbürger eben ein Buch für deutschsprachige Leser geschrieben habe.
Sie sprechen 5 Fremdsprachen, aber das sind deutsch geschriebene Bücher.
Das ist für den deutschen Markt und es ist natürlich immer noch, kann mich ja nicht von frei machen, dass ich hier aufgewachsen bin, auch wenn ich halt mich für viele andere Kulturen interessiere, viel reise und so weiter. Mir war ganz wichtig, dass ich eben auch eine Seite zu Reggaeton und zu Afrobeat etc. durch andere Musikformen, die vielleicht hier noch nicht so präsent sind, aber global extrem erfolgreich. Ja, oder ich habe auch eine halbe Seite zum chinesischen Filmmarkt oder so.
Und bei uns so selten wahrgenommen werden.
Genau. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich eben dort durchaus auch immer eine globale Sicht mit integriert habe.
Ach Mann, ist das schade, dass ich schon wieder auf die Uhr gucken muss. Trinken Sie ruhig was. Wir müssen mit dem Leben zurechtkommen. Das ist erstmal das, was wir alle müssen. Sie, ich, alle, die uns jetzt zuhören. Hilft Ihnen das Wissen, Ihr vieles Wissen mit den Zumutungen des Lebens besser zurechtzukommen?
Wow, das ist eine philosophische, sehr tiefe Frage. Diepe, sagt man.
Ich habe ich gedacht, die muss ich jetzt unbedingt noch stellen.
Das ist eine großartige
Alle anderen
Frage.
Weg.
Also, ich glaube, dass das Entdecken neuer Dinge, was halt zur Wissensaufnahme dazugehört, mir unglaublich viel Freude macht, viel Spaß macht. Insofern ist es eine Bereicherung meines Lebens. Ich sehe die Welt bunter, ich sehe sie durch das Wissen klarer, vielfältiger. Und das ist ein enormer Wert, der das Leben eben lebenswerter macht. Aber ob ich damit Schicksalsschläge besser verarbeite, ist schwierig. Darüber müsste ich länger nachdenken. Das ist eine fantastische Frage. Ich hoffe, darauf eine bessere Antwort geben zu können, wenn wir uns wiedersehen.
Ich habe schon große Lust darauf.
Ja, ich auch. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig gute Fragen.
Ja. Eben beim Quiz müssen wir Antworten auch immer eindeutig sein, aber das Leben ist ja, um nochmal in die Richtung zu fragen, ist ja ganz, 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 ganz selten so, dass es eben eine eindeutige Antwort gibt und die Kompliziertheit des Lebens besteht ja darin, dass es so komplexe Antworten auf die allermeisten Fragen gibt.
Absolut.
Wie gehen Sie damit um?
Dass ich nicht erwarte, dass es auf jede Frage eine eindeutige Antwort gibt. Also das ist so, wenn ich an die Sache gehe, ob es nur im politischen Raum ist oder im psychologischen, dass ich nicht sage, es gibt hier Schwarz und Weiß, sondern es gibt Nuancen. Und das ist etwas schon mal sehr Heilsames, wenn man davon überzeugt ist und wenn man eben nicht an die Sache geht und sagt, es gibt nur die eine Wahrheit, der ich mich jetzt nähern kann. Das mag in der Logik so sein, aber ansonsten eben im Leben nicht und dass es immer ein Annäherungsprozess ist und dass sich das natürlich auch ständig ändern kann und dass man vielleicht am Prozess der Lösungsfindung auch Spaß hat. So ähnlich wie wenn ich sage, wenn der Prozess, das Lernen selbst Spaß macht, eben das Produkt ist, dass man eben viel weiß, eigentlich ein Nebenprodukt ist, ein Nebeneffekt. So ist es dann letztendlich auch beim Lösen von Problemen. Ja, also deswegen ist es so für mich so wichtig gewesen, dass ich viele Selbstgespräche führe, um gewisse Erklärungen für mich zu finden. Ja, also Erklärungen eben ganz privater Natur. Warum haben gewisse Beziehungen nicht geklappt? Warum klappt diese Freundschaft? Was kann ich daraus ziehen? Und so ist es ja so, dass die einen Sachen, die da richtig waren, woanders falsch sind. Und mit dieser Ambiguität und mit dieser Vielschichtigkeit und Vielfalt muss man halt umgehen können. Und manchmal ist es natürlich so, dass auch das Erleben von Rückschlägen, also das ist immer also wie so ein Floskel, aber das Scheitern ist verdammt wichtig. Nicht nur, weil man dann mal gespürt hat, was es bedeutet, auf dem Boden zu liegen und rückblickend sagen kann, ja, ich bin wieder aufgestanden, sondern weil man ja da auch mögliche Lösungs- und Verarbeitungsfähigkeiten dabei gelernt hat. Aber das muss man halt erleben, ne? Und auch vor allem das Wissen darum, dass das normal ist. Also die wenigsten Sachen erlebt man nur und man lebt selbst und hat immer die Arschkarte und ist immer schlecht dargestellt. Nee. Ja, also das ist menschlich allzu menschlich, das alles.
Bei uns gibt es so eine Begrenzung, dass wir nicht mehr als 1,5 Stunden machen sollten. Es gibt einen schönen Podcast, Alles gesagt, ja. Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, eigentlich ist Sebastian Klusmann der Typ für Alles ist alles gesagt. Wie viele Stunden wären das bei Ihnen?
So, das Tipp? Möchte ich. Also ich habe natürlich auch immer so einen Ehrgeiz, ja, Rekorde aufzustellen. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt liegt. Aber ich möchte
auch. Ich glaube, IWB 9 Stunden irgendwas. Und da hat er nicht gesagt, alles ist gesagt. Da waren sie bloß alle irgendwie müde.
Ja, also da habe ich natürlich gewissen Ehrgeiz, wobei ich dann es auch schade finde, wenn irgendjemand dann, ja, jetzt hat er überzogen und es war langweilig. Ja, durchaus länger als heute, aber wir können das ja wiederholen. Das wäre natürlich schön auch wieder auch dort, also wenn da jemand zuhört. Aber
ja. Und ansonsten auf der Bühne.
Auf der Bühne, ja.
Am 29. September in Magdeburg zum Beispiel,
ja.
Habe ich mir aufgeschrieben.
Genau.
Können wir jetzt leider nicht vertiefen. Ich würde gerne noch mal in der letzten Minute den Spieß umdrehen und allen Zuhörenden, das ist so eine spontane Idee, eine Frage stellen. Und Sie geben 4 Tipps oder 5 oder 3 und dann sollte man es erraten können.
Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt Tipps geben kann.
Ja, ich habe keine Frage im Kopf.
Ach so, nee. Ach so, genau.
Ach so,
ich,
genau, wo Sie sagen, das sollen jetzt mal die Zuhörenden erraten. Und ich gebe 3 Tipps.
Ah, verstehe.
Oder 5.
Verstehe.
Eher 3, weil noch 1 Minute, noch 2 Minuten.
Jetzt muss ich mal gucken, ob ich, ich habe ja natürlich so ein paar Lieblingsquizfragen. Soll eine Quizfrage aber sein? Oder soll es jetzt eine Frage?
Nach Ihrem Lieblingsessen oder nach Ihrem Lieblingshobby? Hobby ist ja Lernen.
Persönliche Frage, ob das
ich wollte nur sagen, es ist offen. Machen Sie, was Sie wollen.
Aber es muss ja schon eine konkrete Antwort, so wie im Quiz, darauf geben.
Genau, es muss eine konkrete Antwort darauf geben können. In diesem Falle mal bitte eine einfache Antwort.
Gut, dann werde ich mal eine Frage jetzt stellen, die mir besonders gut gefällt, auf die ich vor einigen Jahren gestoßen bin. Und zwar, welcher Fußballverein, der so großer Fußballfan,
da müssen Sie,
ist denn Rekordvizemeister der Fußball-Bundesliga?
Rekordvizemeister der Fußball-Bundesliga. Und jetzt vielleicht noch ein Tipp, damit man in die richtige Richtung ratet, ohne dass man es sofort rauskriegt.
Da muss ich kurz überlegen, was ich da. Normalerweise stelle ich das. Das Schöne ist ja, wenn man immer die Antworten sammelt, dann kommen so irgendwie 7, 8 verschiedene Antworten zusammen und dann sind einige immer ganz überrascht. Matthäus-Effekt.
Matthäus-Effekt.
Ist ein Begriff aus der Soziologie.
Ja. Hat nichts mit Lothar Matthäus
natürlich zu tun. Natürlich hat es nichts mit Lothar zu tun.
Ach so, okay, weil ich habe jetzt, was
nein, ist nein, der nein, Lothar Matthäus-Effekt?
Okay.
Das aus der Bibel, aus einem Matthäus-Vers.
Ach so, okay. Gut, das ist ja ein spannender Hinweis. Noch einer?
Ja. Ich bin etwas enttäuscht, denn in der letzten Saison hätte die Mannschaft diese Frage absichern können, hat sie aber nicht getan.
so dass mein erster, ich sollte mich als Nicht-Fußballkenner auch nicht darauf verlassen, so mein erstes Gefühl, hieß es nicht immer Leverkusen, habe immer so.
Oh, das ist eine großartige verloren. Antwort. Soll ich aber schon was dazu falsch. War? Also, ja, sonst hätte ich, glaube ich, nicht so reagiert. Also ich höre ja dann oft immer Vizekusen, ja, mittlerweile ist ja Meisterkusen.
Das ist selbst bei mir hängen geblieben.
Ja, Leverkusen wurde sehr häufig Zweiter, allerdings nur in einer kurzen Zeitraum, also Ende 90er, Anfang 2000er. Ja, noch ganz legendär, am letzten Spieltag in Unterhaching verloren. Leverkusen ist es nicht.
Schon ein spannender
Hinweis. Aber eben in dementsprechend auch nicht die Mannschaft, die in der letzten Saison Zweiter geworden ist. Weil es ist ganz knapp. Der Verein, den ich suche, der führt nur mit einer Vizemeisterschaft gegenüber dem Zweitplatzierten in dem Ranking. Insofern hoffe ich immer, dass die Frage abgesichert wird durch eine weitere Vizemeisterschaft dieses
hofft
Vereins.
Der Verein eher ohne, nicht.
Ohne, ja, in dem Fall ist das tatsächlich ein Tipp, hofft der Verein eher nicht. Ja.
Na gut, das ist eigentlich kein Tipp, weil jeder Verein das nicht hoffen würde.
Also ich glaube, für einige Vereine ist das durchaus eine große Leistung, Zweiter zu werden.
Ja,
also,
das stimmt.
Aber hier in Berlin, Union Berlin, wird sich über die Vizemeisterschaft sehr freuen.
Ja.
Aber das war jetzt wirklich denn der größte Tipp, den ich gerade noch genannt habe. Soll ich es noch auflösen? Oder?
Ja.
Ich glaube, der Tipp, dass der Verein sich über eine Vizemeisterschaft, es ist korrekt, dass einige Vereine, die vermutlich, wenn sie schon so nah drin sind, am Ende sich über die Vizemeisterschaft nicht unbedingt freuen, zumindest nicht in dem Moment des Erreichens, vielleicht rückblickend schon, weil Geld gibt es ja dafür auch.
Ja, viel Geld.
Es ist nicht Leverkusen, es ist auch nicht, oft wird Werder Bremen Werder Bremen wird oft genannt, Schalke 04 wird genannt, Borussia Mönchengladbach, 70er Jahren ja ganz stark, sind das allesamt nicht. Ich glaube, die häufigste Antwort ist Borussia Dortmund.
Mhm.
Die haben in den letzten Jahren viele Vizemeistertitel.
Ja. Aber es ist offenkundig auch falsch.
Ist auch falsch.
Was ist es denn jetzt?
FC Bayern München. Der Verein, der am häufigsten Meister geworden ist, ist natürlich auch am häufigsten Zweiter geworden. Nicht natürlich, in anderen Ländern ist das nicht unbedingt so. Aber hier ist es der Fall, und jetzt kommen wir nochmal zum Matthäus-Effekt zurück. Wer hat, dem wird gegeben, so steht es halt, Matthäus-Evangelium. Ja, ja. Und so ist es, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, etc. Ne? Oder die erste Million ist die schwerste. Und so ist es auch, wenn Bayern, das Team, was man gewiss als erfolgreichstes und bestes Fußballteam Deutschlands bezeichnen kann, nicht Erste geworden ist, dann sind sie halt häufig Zweiter geworden. So nicht in der letzten Saison, zu meinem Unmut, ja, und das hat nichts mit Sympathie oder Nicht-Sympathie zu tun, sondern ich wollte einfach zur Sicherung dieser Frage eine Vizemeisterschaft Bayerns, nachdem die Meisterschaft schon klar ist. Mhm. Und Bayern steht, glaube ich, bei 10 und Dortmund bei 9. Also es ist sehr knapp. Ich habe mindestens noch ein Jahr, in dem ich die Frage stellen kann.
In diese Richtung hätte ich niemals gedacht. Vielen Dank, Sebastian Klussmann.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt müssen wir wirklich aufhören, denn ich will ja noch eine Empfehlung loswerden. Steffi und Isa, vierte Staffel, genau wie jeder MDR Sachsen Sonntagsbrunch in der ARD Audiothek. Feinste Unterhaltung mit Tiefgang. Kann man auch was lernen.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.
Steffi ist Mitte 50, Dresdnerin, Typ, erfolgreiche, aber bodenständige Geschäftsfrau.
Sehe ich aus wie eine Frau, für die ein Mann 20.000 hinblättert?
Reihenhaus und Ehe hat sie hinter sich gelassen, um endlich mit ihrer wahren Liebe zusammen zu sein. Isa.
Du hast dich entschieden, du sagst, du liebst mich, sagst, du willst nie mehr zurück in dein altes Leben zu diesem Mann, mit dem du schon seit Jahren nicht mehr...
Dieser Mann ist Jochen. Der sitzt jetzt in Selbstmitleid und Alkohol ertrinkend im alten Reihenhaus.
Weil da gar kein Herz mehr hört bei mir. Ne? Das wurde mir nämlich rausgerissen. Einfach so. Zack.
Das kann Steffi dann doch nicht mit ansehen. Der Mann gehört unter Aufsicht.
Das hätte sie gern. Ja, ja. Verzweifelt doch was ein, aber bitte stubenrein.
In den ersten drei Staffeln von Isa und Steffi können Sie in der ARD Audiothek Ihren turbulenten Weg zueinander verfolgen. Doch jetzt geht die Patchwork-Apokalypse weiter. Haus mit Gästen. Die vierte Staffel unserer Hörspielsoap rund um Isa und Steffi. Jetzt in der ARD Audiothek.